Malocher Fußball notwendig? Hat Schalke Liga 2 jetzt endlich kapiert?
Zwei Heimspiele, null Siege. Lag der Abschied etwa doch nicht an den fehlenden Fans?
Schalker Trödelmarkt ist eröffnet. Wer wird als nächstes verramscht?
Jetzt geht's zum Tabellenführer. Bezwingt Schalke unbesiegbare Regensburger?
Das alles jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke, die Nordkurve und ich.
Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach unserem zweiten Heimspiel in der zweiten Liga gegen das andere Bergarbeiterteam in Liga 2, gegen den FC Erzgebirge Aue. Endstand vor über 20.000 Zuschauern. Nur 1:1, mal wieder nach Führung, mal wieder einen Vorsprung verspielt. Ja, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen mit euch drüber quatschen, was da schon wieder so passiert ist am Freitagabend.
Ich bin ganz ehrlich, ich freue mich echt jetzt gerade auf diese Folge, weil dieses Spiel, es war schon wieder, es hat mich an alte Zeiten so ein bisschen erinnert, so von meinem Aufregungslevel zumindest her. Also, es hat ja schon angefangen, dass, also erstmal Sky diese Pisser, die wieder übertragen haben, kündigen groß an, ja, hier zwei Traditionsvereine, Bergbau, dies und das, das Steigerlied, das wird absoluter Höhepunkt, wir waren ja nicht im Stadion und ich dachte so, ja, wird bestimmt schön, sich das anzusehen. Was ist Sky? Schaltet einfach Werbung, als das gespielt wird. Denkst du auch nur so, dachte ich schon so, ah, fängt schon gut an, aber komm, lässt erstmal,
ist halt Sky.
Bleib ruhig. Ja, ist echt.
Die haben, bei ihrem Heimatverein haben die keine coolen Lieder, dementsprechend, können sie es nicht vertragen, wenn andere das andere coole Lieder haben.
Fand ich halt ein bisschen billig, muss ich sagen. Aber naja. Wie immer würde ich sagen, Aufstellung fangen wir an. Hat sich jetzt absolut nicht viel getan. Aber eine relativ große, was ist große Änderung? Personentechnisch hat sich nicht viel getan. Aber wir haben Viererkette gespielt mal wieder.
Ja, wild. Also ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich davon jetzt was halte. Also taktische Systeme innerhalb einer Saison zwischen zwei Spielen zu ändern, da bin ich ja nie so ein Freund von, ehrlich gesagt. Weil das einfach wahnsinnig viel Unordnung und Unruhe reinbringt. Und ja, sagen wir mal so, hätten wir das Spiel jetzt gewonnen, da wäre natürlich wieder alles gut gewesen. Aber jetzt in dem Fall, weiß ich nicht so ganz genau, was ich davon halten soll.
Keine, also man hat halt irgendwie, also ich weiß nicht, was mit Flick halt jetzt war, ob einfach Gramotzes, wir haben den ja auch ein bisschen kritisiert, die letzten Spiele, der war ja auf der Bank, weshalb wir Viererkette gespielt hatten, also dass Ciao und Kaminski die Innenverteidigung gebildet haben, links Ovian, rechts Aydin, noch immer Ranfle auf der Bank, also wir scheinen da wohl doch recht zu erraten, dass der wohl nicht gerade aktuell in bester Verfassung ist. Naja, genau, die haben dann die Viererkette gebildet, auf der 6 war dann der gute Parson, unser Kapitän, der aber irgendwie dann, wenn wir im Angriff waren, sich zurückfallen lassen hat und wir dann mit Dreierkette gespielt haben. Also das war schon ein variables System, was halt im Endeffekt dann nicht so gut funktioniert hat, vor allem in Hälfte 2, aber naja. Und ja, vorne hat dann direkt auch Salazar wieder seinen Startelf-Einsatz bekommen, neben Mikhailov, der auch zum ersten Mal in der Startelf stand, von Anfang an auf der 10. Und ja, im linken offensiven Mittelfeld war dann Drexler noch da und vorne natürlich das Knallerduo Bülter und Terodde, die muss man auch nach jedem Spiel, das sind echt bis jetzt, finde ich, die beiden, die wirklich jedes Spiel echt eine richtig gute Leistung abgeliefert haben.
Ja, also denen kann man wirklich nicht viel vorwerfen. Ich erinnere mich, du hast ja gesagt, Bülter, du bist da nicht so ganz überzeugt von.
Ja,
weil du ganz wenig aus der Vorbereitung gehört hast, ist ja auch komplett vertretbar gewesen, aber ja, der muss sagen, pünktlich zum Saisonstart zündet der wirklich. Der ist echt ein Aktivposten da vorne drin und mit Terodde vor allem zwei ganz unterschiedliche Stürmertypen. Und das, muss ich sagen, funktioniert meiner Meinung nach echt gut. Und
ja,
war dann auch für die meisten Angriffe sehr, sehr ausschlaggebend, dieses Duo.
Ja, da muss ich auf jeden Fall mein Call zurücknehmen. Also ich bin froh, dass ich ihn zurücknehmen muss, bin ich ganz ehrlich. Also generell waren beide Calls von mir richtig scheiße. Ich habe Bülter gesagt, der wird die Enttäuschung. Und ich dachte, Flick wird die Überraschung. Und Flick spielt auch einen Müll im Moment, aber naja.
Also ich habe aber auch gesagt, Idrissi wird die Überraschung bisher. Ja, klar, es sind erst 3 Spieltage gespielt, also immer langsam mit den jungen Pferde, aber sagen wir mal so, von dem ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie da eine tragende Rolle einnimmt.
Ja, aber naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal das Spiel durch. Schalke als klarer Favorit in dieses Spiel reingegangen und das, muss man auch sagen, haben wir von Anfang an auch probiert zu zeigen, wenigstens, also wir hatten in der ersten Halbzeit mega viel Ballbesitz, wir haben das Spiel bestimmt, über uns lief halt alles, Aue kam überhaupt nicht zum Zug, die haben einen Müll gespielt, wirklich, also richtig schlechter Zweitliga-Fußball, auch deren Zweikampfverhalten unter aller Sau, also das war richtiger Anti-Fußball, schlimmer als man ihn vom FC Augsburg kennt, würde ich sagen, also ja, aber Schalke war halt irgendwie so ein bisschen zu doof, dann wieder mal die Dinger zu verwerten, ne? Chancen hatten wir und in der 20. Also, wenn man sich die Wiederholung mal nochmal ansieht, also
Mikhailov,
Mikhailov, den hätte jeder von uns gemacht, glaube ich. Also
freies Tor. Leeres Tor und einfach mal drüber gesetzt. Also
ich weiß auch nicht.
Wie das passieren kann? Naja.
Also ich habe mich auch eigentlich vorher schon gefragt, warum spielt Bülter denn überhaupt quer? Weil Bülter, Stürmer, der will seine Buden machen. Aber naja, mannschaftsdienlich würde ich sagen. Und wer erwartet denn, dass der den da so übers Tor dann ballert? Ja, das hätte das 1-0 sein müssen.
Aber so soll es nicht kommen. Ja, aber das muss man wirklich mal, finde ich, positiv hervorheben. Schalke ist in der folgenden Zeit dann auch mal wirklich dran geblieben. Und hat sich jetzt von dieser ja, 1000-prozentigen Chance, dass die nicht verwertet wurde, jetzt nicht unterkriegen lassen. 25 Minuten hatten wir dann nochmal eine richtig gute Chance nach einer Ecke, wo Paulsson den Ball knapp vorbeiköpft. Aber ja, nach ein bisschen mehr als einer halben Stunde dann endlich das, was sich schon die erste halbe Stunde komplett angedeutet hatte und abgezeichnet hatte. Fehlpass im Aufbauspiel von Aue und dann geht's ganz schnell wieder über die Kombination Bülter auf Terodde, der den Ball klasse festmacht, weiterlegt nach links raus auf Drexler, ja, und Drexler, starker Rechter und ab dafür in seinem 100. Bundesligaspiel, in seinem 100. Zweitbundesligaspiel, um genau zu sein, kurz mal eingeschoben, wie oft ist mir passiert, dass ich es vergesse und wenn ich bei Kicker auf Bundesliga gehe oder dass ich bei The Zone-Zusammenfassungen Bundesliga gehe. Ich bin immer noch nicht in der zweiten Liga angekommen. Aber auf jeden Fall 100. Zweitbundesligaspiel für Dominik Drexler und sein Jubiläum feiert er direkt mit dem Tor. Starker Abschluss, behält vor Mendel die Nerven und drückt ab 1-0 Schalke nach 32 Minuten. Das hat ihn übrigens, das fand ich auch sehr interessant, scheinbar so übermotiviert, diese Bude, dass er sich direkt mal 2 Minuten danach erstmal Strauß abgeräumt hat und dafür Geld
bekommen hat. Da muss ich sagen, also der Schiri war sehr, sehr komisch drauf, fand ich. Also das war eine gelbe Karte, ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten hat er sehr, ja, nicht schlecht gepfiffen, will ich gar nicht sagen. Es war einfach Dinge einfach teilweise falsch eingeschätzt und keine klare Linie gezeigt, fand ich in dem Spiel, muss ich sagen. Also da wurden teilweise Freistöße gegeben für nichts, sag ich mal, also wo echt absolut Ball gespielt worden ist oder was weiß ich. Und dann gab es eine Situation, wo ein Typ von Aue, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, das war ja der Mesegum, der sich in der 45 dann die Gelbe geholt hat, der hat Mikhailov so umgehauen, also, dass das nur Gelb war. Also
ja, das aber wahrscheinlich ist es dann keine hundertprozentige, ne? Und dann wird's halt auch.
Hundertprozentig nein, aber laut dieser Linie, die er da verfolgt hat, muss ich sagen, war das halt rot. Und von außen gesehen muss ich echt sagen, also hätte er den voll wirklich getroffen noch, also und der hat ihn schon dick getroffen. Also wir können froh sein, dass der sich in der Mikhailov sich da nicht verletzt hat, aber dann ist das Karriereende für Mikhailov. Trifft er ihn voll da am Unterschenkel, dann ist da alles gebrochen einmal. Also Das sah schon sehr, sehr fies aus. Ja, und in der 45. in der Nachspielzeit hatten dann auch noch die Veilchen ihren ersten Torschuss. Natsarov hat den, ja, die laufen eigentlich zusammen 2 gegen 1 auf Fährmann zu, aber Natsarov nimmt den halt an und knallt den einfach drauf. Kein Problem für Fährmann. Aber hätte er quergelegt, ich sag mal so, da hätte es auch schon 1-1 stehen können. Und dann war es auch gut, dass es, denke ich, mal eine Pause ging, weil es hat wieder sich das abgezeichnet, was sich nach jedem Führungslauf von Schalke abzeichnet. Wir haben aufgehört, Fußball zu spielen.
Und das ist leider, ja, wir haben es ja schon mal, haben es ja in den ersten beiden Spielen schon angesprochen, gefährlich und auch im Pokalspiel. Dass das wirklich gefährlich ist, deshalb kam die Pause natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Und nach der Pause kam Schalke auch deutlich besser wieder aus der Kabine, hat gute Chancen gehabt. Stark erst einmal von Uwejan eine Chance, direkt der anschließende Eckball. Terodde auch mit einem wirklich Flugkopfball, aber ja, knapp ja. Vorbei. Hätte auch drin sein können. Auch Bülter noch mal gute Aktionen gehabt, aber so in der 57. Minute kam dann so, ja, langsam der Turning Point. Die erste richtig, richtig gute Chance von Aue kam nämlich. Und ja, Guillet hatte per Volley die Chance auszugleichen. Und das war so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Mutmacher für Aue. Und ja, das sollte in der folgenden Zeit leider so weitergehen.
Ja, dann fing es natürlich auch an, 60. ist ja immer so guter Zeitpunkt zum Wechseln, was Aue auch getan hat, direkt mit einem Doppelwechsel. Dementsprechend hat auch Dimi dann ja reagiert und die komplette rechte Seite ausgetauscht mit Salazar und Aydin, die ausgewechselt worden sind. Für die beiden kamen Idrissi und Becker. Und da muss ich auch noch einfach nochmal sagen, also wir haben es bis jetzt wirklich jede Folge angesprochen, die rechte Seite ist sehr, 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 sehr schlecht. Aktuell, also darüber geht offensiv nichts, so wie defensiv auch nicht. Also defensiv stehen die teilweise absolut scheiße da. Salazar hat wenig nach hinten gemacht, wenn halt mal einen Sprint gemacht, eine Grätsche angezogen und mal einen Ball erobert, der auch dann applaudiert wurde, dieser Ballgewinn. Aber das war halt nur so Einzelaktion. Du hast halt nicht gesehen, dass er sich wirklich die ganze Zeit wirklich reingeworfen hat. Klar, man sagt ja noch, der braucht noch ein bisschen Zeit, um wieder auf 100% zu kommen, aber das ist echt nichts da vorne, ne, mit den beiden. Aydin und Salazar, das passt auch nicht.
Leider. Ja, und ich glaube, dass es auch so ein bisschen der Grund ist für diese taktische Umstellung, dass wirklich auch Demi merkt, ja, das funktioniert da noch nicht und versucht Lösungen zu finden, aber bisher leider noch nicht wirklich viel drin gewesen. Vielleicht finden sie sich noch, ich hoffe es, weil ansonsten werden das halt die Gegner häufig auch als Schwachstelle erkennen, vor allen Dingen hinten. Das ist nämlich jetzt nicht das erste Mal, dass darüber wirklich die meisten Angriffe dann laufen, über die linke Seite des Gegners, respektive über unsere rechte Abwehrseite dann. Ne? Dann gab es doch noch eine sehr, sehr witzige Situation, 74. Man kennt es, Eckstoß, viel Betrieb drin und wirklich 4 Spieler, unter anderem Ciao, Terodde und 2 Auer, gehen zu Boden. Und alle 4 schreien natürlich, fordern Freistoß oder Elfmeter, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Aber ja, es ist einfach, finde ich es als Schiedsrichter immer sehr, sehr lustig, wenn in so einer Situation, wo es eng ist, mehrere Leute übereinander liegen und alle fordern, dass sie gefoult worden sind. Und ja, ist sehr amüsant und ist sehr witzig, dass das nicht nur in der Kreisliga passiert, sondern tatsächlich auch auf Bundesliga-Niveau. Das finde ich immer wieder sehr amüsant.
War auf jeden Fall lustig, aber im Endeffekt wurde richtig entschieden, also das war
kein Elfmeter, nein,
auf keinen Fall. Leider nein. Aber man muss dazu nochmal sagen, also das ist ja auch beim Eckball passiert. Die Ecken und Standardsituationen sind immer gefährlich gewesen. Es waren wirklich immer Zentimeter, die gefehlt haben, dass irgendwie ein Schalker drangekommen wäre mit dem Fuß. So, also vor allem die Flanken aus dem Halbfeld gingen immer auf Ciao oder Terodde, die einfach den Schritt, sag ich mal, zu spät waren. Hätten die den Ball berührt, wäre es ganz gefährlich geworden. Jede Ecke von Ovejan war, oder Aoyan, mega, mega gut. Also da, das ist echt eine Stärke von uns, wo, wenn wir da noch mehr trainieren, das ist echt eine Waffe. Das kann eine Waffe werden, wirklich.
Ja, weil wir haben nach wie vielen Jahren ist es wirklich mal wieder eine Waffe mit Standards bei uns. Ja.
Und ich meine, wir haben jetzt auch echt die Spieler da, also mit einem Ciao, mit einem Tirode, mit einem Bülter, mit einem Kaminski auch. Also und dann Aujan, der die Flanken bringt. Das muss man nutzen, im Endeffekt. Aber ja, nach dieser komischen Tummelaktion da im Fünfer von Aue, wurde auch Hertel eingewechselt. Und der sollte dann, ja, ein bisschen mehr als 10 Minuten später, das Tor schießen, was alle eigentlich schon im Stadion und was ich auch auf der Couch einfach erwartet habe.
Ja, so ist es halt, wenn du, sind zwar auch wieder 2 Euro ins Phrasenschwein, aber ja, so ist es halt nur mal, wenn du vorne die Dinger nicht machst, wirst du hinten bestraft. Und dann kam die 86. Minute und also wie das Tor schon wieder gefallen ist, fiel tatsächlich zunächst über die rechte offensive Seite. 3 Leute sind viel zu passiv. Strauß kann da komplett querlegen, der Ball hoppelt durch den Strafraum und ja, also was Becker dann da macht, wen auch immer er deckt, ja. Hertel war es wirklich nicht. Also der steht so weit weg, dass Hertel so viel Platz hat.
Ich verstehe es auch nicht. Vor allem ist das Ding ist ja, dass Hertel stand ja im Rücken vom Becker. Das muss Becker einfach sehen und wissen. Und Ciao, der bis dahin, also der auch in der Situation, finde ich, absolut richtig reagiert hat. Der hat für mich, war das der beste Abwehrspieler, also von uns in diesem Spiel. Der ist dann auf den ersten Mann gegangen, also der erste Pfosten war auch von Aue besetzt, um den halt zu decken. Und ich weiß nicht warum, aber Becker rennt einfach hinterher. Becker rennt einfach hinterher und Hertel hat noch mehr Platz. Also und dann tuckert der Ball da halt durch den, also Fußball kann so einfach sein, ne? Der Ball wird da einfach durchgeschoben, da kann keiner mehr hinkommen, da ist auch als Torwart keine Chance mehr und dann muss Hertel den Ball nur noch über die Linie drücken und dann ist es halt passiert und dann danach Verzweiflungswechsel von Dimi, Drexler raus, Pieringer rein, also Mittelfeldspieler für Stürmer für Mittelfeldspieler, alles nach vorne und ja, da kam
aber er hat ja auch gar nichts mehr gebracht. Also
Pieringer absolut nicht. Der Einzige, der nach vorne noch wirklich was getan hat, war Aujan und Terodde und Bülter, die sich da noch irgendwie probiert haben reinzuschmeißen. Am 90. hat dann Hertel noch Becker umgehauen. Gab wieder einen Freistoß, war wieder relativ gefährlich. Und in der Nachspielzeit wirklich letzte Aktion nochmal Freistoß aus absolut gefährlicher Position. Aujan, der, also gefühlt ist jede Standard von dem heftig, setzt den Ball nur, weiß nicht, das waren Zentimeter, am Pfosten oder am Tor, am rechten Knick vorbei. Und dann war Ende.
Ja, das war tatsächlich die absolut letzte Aktion im Spiel und dann stehst du wieder mit nur einem Punkt da, zweites Heimspiel, wieder mal nicht gewonnen, ne? Und das, obwohl natürlich die Fanunterstützung wieder gigantisch war, über 20.000 Fans im Stadion, aber ja, also ich sag mal so, das hat halt trotzdem wieder nicht gereicht, weil man sich wieder viel zu viel auf einer Führung ausgeruht hat, das, was eigentlich schon so lange jetzt Thema ist.
Also es war jetzt wirklich in jedem Spiel Thema, wir haben noch kein Spiel zu Null gespielt, das muss man auch mal sehen. Jetzt
und gegen Kiel haben wir zu Null gespielt.
Ach ja, gegen Kiel gut, aber hast recht. Aber gegen Kiel war es halt auch eher Glück als Verstand,
dass wir da war die Kieler ein bisschen blöd, vor allem nach der
zweiten. Genau, und dass wir da keine Hütte kassiert haben. Und ich meine, das kann halt nicht sein, dass wir jeden Spieltag dasselbe Phänomen sehen. Also wir sind ja deutlich besser. Wir waren in jedem Spiel, wobei gegen Kiel hatten wir Glück halt, mit der ersten Aktion da direkt das Tor zu machen. Da würde ich sagen nicht, dass wir die ganze Zeit besser waren. Aber gegen alle anderen Mannschaften waren wir in diesen Phasen, wo wir die Tore gemacht haben, einfach deutlich besser. Das waren keine Witztore, die einfach irgendwie gefallen sind. Wir sind die bessere Mannschaft gewesen. Und wenn man da nochmal drauf aufbaut, man muss einfach viel mehr auf dieses 2-0 gehen. Und auch wenn du da mal so eine Aktion wie Mikhailov hast, gut, da stand es noch 0-0, wenn er dann drüber geht, einfach weiter dranbleiben. Wir hatten diesmal Glück, dass diese Halbzeit dann relativ früh kam. Dass wir nicht dann weiter 20 Minuten immer mehr aufgehört haben, Fußball zu spielen. Und deswegen kamen wir, glaube ich, auch so gut jetzt aus der Pause wieder raus und mit unseren dicken Chancen da. Aber dann hat man halt wieder angefangen, ja, okay, funktioniert nicht, wird schon irgendwie gut gehen, ja.
Dann muss ich aber auch vielleicht mal ein bisschen Dimi in die Verantwortung nehmen. Ich finde es dann halt so in der 70. Minute, einen Zehner wie Mikhailov rauszunehmen und Flick einen Innenverteidiger dafür einzubringen, ist halt einfach ein Zeichen an die Mannschaft, dass man sich jetzt versucht, das 1-0 über die Zeit zu mauern. Und das hat jetzt nicht so wirklich funktioniert, hat man ja jetzt sowohl gegen Hamburg als auch gegen Aue jetzt sehr, sehr deutlich zu spüren bekommen.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht irgendwie so ich will den Spielern gar nicht den Willen absprechen oder den Einsatz, so dass man gegen Ende des Spiels auch ein bisschen schwächer wird, ist ja klar. Aber es ist wirklich, es ist echt eine taktische Sache, glaube ich einfach. Das sei irgendwie, oder eine mentale Sache, ich weiß es nicht. Man ruht sich darauf aus, oder ich weiß nicht, ob es vom Trainer kommt, ich weiß nicht, ob es von Demi kommt, der sagt, ja, dann lassen wir erstmal den Gegner kommen. Aber wieso soll ich denn den FC Erzgebirge Aue gegen den FC Schalke 04 ins Spiel kommen lassen? Einfach weiter, immer weiter. Das ist, wenn das taktisch ist, ist es für mich absolut nicht nachvollziehbar.
Ich hoffe einfach, dass diese gesamte, dass das so ein bisschen sich jetzt so ein bisschen umstellt und man gerade so, ich sag mal klar, die ersten beiden Spiele waren jetzt gegen Hamburg und Kiel, das sind halt wirklich, ich sag mal, Mannschaften, die wirklich umstehen, aber diese richtigen Zweitligaspiele, die du hast, jetzt gegen Aue oder auch jetzt nächste Woche gegen Regensburg, wo du halt einfach, also einfach gewinnen musst, dann ja, weiß ich halt nicht, wie du solche Spiele dann gewinnen willst, wenn du dich immer so extrem ausruhst, weil wenn du so viel besser bist, dann musst du das Spiel halt einfach auch mal für dich entscheiden, ganz einfach.
Ja. Ja, was würdest du sagen? Kommen wir zu unserer Rubrik Held und Depp des Tages.
Ja, ich fange mal mit dem Deppen an. Ist für mich ein bisschen leichter, ehrlich gesagt, weil, ja, eingewechselt zur 63. Minute und dann ja, so dermaßen gepennt beim Gegentor. Also er ist sicherlich nicht der Einzige, der an diesem Tor schuld ist, aber Timo Becker, wirklich ein super Verteidiger, keine Frage. Aber da sieht er einfach schlecht aus und ist dann maßgeblich an dem Endstand da auch mit beteiligt. Ne? Ja, tut mir leid, deshalb Timo Becker, erste Nominierung dieser Saison, Depp des Tages für mich.
Ja, ich glaube, da gehe ich mit, weil viel kam, also man kann vielleicht noch die rechte Seite ID nehmen, aber der ist nicht so durch negative Aktionen aufgefallen, sondern einfach durch Unauffälligkeit eher. Also man hat ihn einfach nicht gesehen, aber ich würde auch sagen, Becker als ja Symbolbild für passives Fußballspielen in den letzten 20 Minuten. Kommt schon gut hin, aber ja, Held des Tages ist für mich ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Klar, man kann es Drexler nehmen als Torschützen, der auch echt ein mega Spiel gemacht hat. Und sich echt in jeden Zweikampf reingehauen hat. Ja, die Mannschaft auch geführt hat, würde ich sagen, im Mittelfeld da. Mehr als am Palzon, finde ich, in dem Spiel vor allem.
Der ist mir manchmal ein bisschen zu ruhig, der Palzon übrigens. Muss ich nochmal sagen.
Aber ich gehe als Held, würde ich sagen, gehe ich mit Simon Terodde, weil der vorne wieder die Bälle festmacht. Super die Bälle dann auch dementsprechend verteilt, die Vorlage auf Drexler zum 1-0. Mega gut, der macht da vorne seinen Job und fällt in. Ich finde, wie gesagt, der hat noch kein schlechtes Spiel gemacht für Schalke bis jetzt.
Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Aber, naja, letztendlich stehst du dann am Ende mit einem Punkt da und da bringt halt auch die Offensive nichts, wenn da defensiv und gerade im Mittelfeld dann halt so wenig kommt. Aber naja, das war es jetzt zu unserem Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue. Jetzt kommen wir. Wir haben eine kleine neue Rubrik, eine ganz, ganz kleine. Wir wollen euch nämlich ein bisschen auch so mitnehmen, so was passiert sonst in der Liga. Kurzes Update und dementsprechend Erstausgabe unserer Rubrik, was sonst noch so auf den Plätzen passiert ist.
Ja, genau. Also Parallelspiel war natürlich von uns Freitagabend, der Hamburger Derby. Mega geiles Spiel. Habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht einfach geguckt habe, weil das war noch attraktiver als unser Spiel. Pauli gegen den HSV, 3-2 ausgegangen.
Mega geiles Spiel. Haben einfach wieder mal, der richtige Verein hat wieder gewonnen, ne? Also richtig, absolut. Pauli einfach, super Verein, Hamburg, nee, nix ist nix. und ja, die Astra-Raketen aus Hamburg haben da wirklich mal ein richtig schönes Spiel gegen Hamburg gewonnen. Und Hamburg die letzten 5 Spiele jetzt gegen Pauli allesamt verloren. Also Pauli ist so gar kein gutes Pflaster tatsächlich für den HSV. Ja. Ja.
Da sind die Machtverhältnisse, denke ich, in Hamburg geregelt, würde ich
tatsächlich,
sagen.
Tatsächlich, also, ja. Pauli ist jetzt auch Vierter, 3 Spiele, 7 Punkte,
ja, echt stark. Ja, auch ein dickes Zeichen gesetzt. Also die haben jetzt auch noch nicht gegen schlecht, also die haben auch gegen Hamburg und gegen Kiel schon gespielt, wobei Kiel, muss ich sagen, kommen wir auch noch gleich zu, ich glaube, die sehen wir nicht da oben diese Saison, aber haben gegen beide, HSV und gegen Kiel, schöne und ja, auch klare Siege herausgeführt. Das 3-2 finde ich ein bisschen irreführend, weil ich fand, Pauli war das ganze Spiel die bessere Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hätte auch ein Tor mehr geben können, definitiv.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann Samstag, kleine Überraschung, finde ich, Nürnberg gewinnt gegen Düsseldorf?
Habe ich auch nicht getippt, muss ich sagen. Also, okay, man muss auch sagen, dass auch das ist ein bisschen irreführend, das Ergebnis. Düsseldorf war eigentlich auch wieder besser. Und Nürnberg kam dann zum Ende hin, als für Düsseldorf die Kräfte weg waren. Also Düsseldorf war ganz, ganz lange zu doof, ein Tor zu machen und hat sich dann hinten raus zwei Dinger gefangen. Aber, naja, kenne ich irgendwo, ja. Auf jeden Fall, unsere Freunde aus Nürnberg, ich muss sagen, vor der Saison habe ich so ein bisschen Angst gehabt. Also nicht, ich habe sie nicht als akuten Abstiegskandidaten gesehen, aber ich hätte so gedacht, oh, 13. Wenn es schlecht läuft, könnten die da unten reinrutschen. Aber jetzt 3 Spiele, 5 Punkte, bisher ein ganz solider Auftakt, noch umgeschlagen.
Mehr als wir.
Ja. Ja, dann können wir, glaube ich, ganz schnell abfrühstücken. Ja, also das hätte man vorher eigentlich auch auf Tipico wetten können. Sandhausen gegen Karlsruhe 0-0, furchtbares Zweitligaspiel, Niveau, Katastrophe, ja. Aber tatsächlich, Sandhausen trotzt Karlsruhe da tatsächlich einen Punkt ab, weil Karlsruhe bisher die ersten beiden Spiele gewonnen, jetzt auch Dritter tatsächlich, sind da oben drin. Und zwar Punkt und Torgleich mit Dynamo Dresden tatsächlich. Aufsteiger sind einfach Zweiter. Also, ich muss sagen, so wie die Tabelle aussieht, klar, nach dem dritten Spieltag mäßig aussagekräftig, aber also ich habe mit also nichts kannst, da oben ansatzweise gerechnet.
Genau, ich finde, man kann jetzt eigentlich, also man kann ja nach 3 Spieltagen, finde ich, kann man schon sagen, wo die Reise vielleicht hingehen wird. Also, man hat ja schon jetzt auch Dresden hat jetzt auch noch nicht gegen die Lelek-Vereine gespielt, nicht nur gegen Lelek-Vereine. Jetzt Hannover ist auch ein Verein, der sich vielleicht vor der Saison kleine Aufstiegshoffnung gemacht hat und die mal eben 2-0 wegfrühstücken zu Hause, ist halt auch krass. Und wenn man noch auf das andere Spiel jetzt guckt, gegen unser nächster Gegner Regensburg gegen Kiel, wir haben beide Regensburg mit absoluter Überzeugung als Absteiger getippt, die führen die Tabelle an. Mit 8-0 Toren, 9 Punkten, Gewinn gegen Kiel 3-0.
Also. Ja, das ist schon krass. Also Regensburg ist jetzt auch seit, wenn man den Pokal noch dazu nimmt, seit 12 Spielen saisonübergreifend ungeschlagen. Einzige Mannschaft, die noch kein Gegentor bekommen hat. Einzige Mannschaft, die alles gewonnen hat. Also ich muss sagen, das ist am nächsten Samstag 13:30 eine richtige Challenge für uns. Das kann man nicht, also man muss aber auch jetzt mal sagen, es ist halt auch Kiel und Kiel hat bisher alle 3 Spiele 3-0 verloren und auch alle 3 Spiele chancenlos. Also unter anderem ja gegen uns am zweiten Spieltag. Also wirklich, das ist ja also sehr, sehr erschreckend, muss ich sagen.
Man sieht halt leider, dass die Abgänge von die sehr, sehr schmerzhaft, vor allem hier der ich weiß nicht, wie heißt er, der Asiate, der Lee oder so.
Lee, ja.
Der jetzt weg ist. Also der war ja echt die Schaltzentrale da. Und es tut mir echt leid für die, muss ich sagen. Echt schade um die, klar, dritter Spieltag, vielleicht fangen sie sich nochmal. Aber wenn du mit 3 Niederlagen immer 3-0, das tut weh.
Ja, da besprechen wir aus Erfahrung. Saisonstart verpatzen können wir nämlich ziemlich gut. Und wer das noch gut kann, ist die Mannschaft, die mit uns runtergegangen ist, Werder Bremen. Also die, da habe ich ja schon häufig angesprochen, deshalb gehe ich da jetzt nicht großartig drauf ein. Aber also Bremen ist ja wirklich, die verlieren zu Hause 4-1 gegen Paderborn, zur Pause stand es schon 0-3-0 in Paderborn, also wirklich, Bremen ist ja wirklich, jetzt haben die noch Sargent und Osako verloren, jetzt läuft offensiv überhaupt nichts
mehr. Augustinsson auch, ist auch weg.
Ja, Augustinsson auch, sowohl defensiv als auch offensiv fallen die halt wirklich auseinander, ich weiß nicht, was die sich da denken bei.
Also die Frage ist, was macht Frank Baumann da? Also
warum ist Frank Baumann überhaupt noch? Warum ist der überhaupt noch am Amt?
Ich verstehe es auch nicht. Also da sind jetzt auch die Fans nach dem Spiel so ein bisschen laut geworden sogar.
Nach dem dritten Spiel,
das sagt schon viel. In Hamburg wollen sie, dass Frank Baumann bleibt, denke ich mal. Aber
ja.
Es ist schon krass, was mit dem passiert. Weil, also wir haben es ja schon in unserer Saisonprognose gesagt, die sind halt echt ohne. Bei denen war bis zum letzten Spieltag eigentlich nicht, hatten die nicht auf dem Zettel das Absteigen. Ne?
Nee, diese ganze Planung ist jetzt bei dem auch vollkommen im Eimer, deshalb.
Genau, ja. Und jetzt müssen die dafür, kriegen die Quittung dafür gerade.
ja, wer sich stattdessen wahrscheinlich schon mit dem Abstiegskampf vorher angefreundet hatte, und auch wir beide haben die vollkommen überzeugt als Absteiger getippt, und auch wir beide mögen sie nicht, deshalb gar kein Ding, dass Ingolstadt in Darmstadt 6-1 verliert, einfach mal 6 Buden bekommen, 4-0 schon zur Halbzeit, ja, also sind jetzt auch 17. haben ein Tor mehr geschossen als Kiel, dementsprechend sind sie nicht 18. sondern nur 17. aber also wirklich selbst in Sandhausen, die dann mal einen Punkt holen, also Ingolstadt und Kiel fallen im Gegensatz zum Rest der Liga schon deutlich ableistungsmäßig, also wirklich hohe Niederlagen, deutlich, da kommt relativ wenig, und ich vermute, bei Kiel bin ich mir noch nicht sicher, die können sich nochmal fangen, aber Ingolstadt, das ist gar nichts, die werden da, glaube ich, sang- und klanglos wieder runter in Liga 3 gehen, da gehören sie für mich auch hin. Da kann er gerne lieber Braunschweig oder Duisburg gerne wieder hoch. 1860, die können alle gerne wieder hochkommen. Aber ja, sowas brauchen wir da nicht.
Ja, genau. Und das letzte Spiel, Heidenheim gegen Rostock, auch ja, uninteressante Partie, 1-1. Ja.
Partie aus dem Mittelfeld.
Jetzt, genau. Rostock steht jetzt mit 4 Punkten da, Heidenheim mit 5. Ja, und ja, wenn man jetzt nochmal auf die Tabelle vielleicht guckt, wie gesagt, die ersten drei, Regensburg, Dresden, Karlsruhe.
Damit hat keiner gerechnet.
Damit hat echt keiner gerechnet. Also ich hab damit gerechnet, dass St. Pauli sind jetzt auf 4, gut in die Saison gestartet. Mit denen habe ich schon gerechnet, habe ich auch als Aufsteiger getippt bei Kicktipp. Ja, und wenn man sich, wenn der Laie sich diese Liga angeguckt hätte vor der Saison, hätte eigentlich jeder gesagt, ja, das wird ein Ding zwischen Hamburg, Schalke, Bremen, Düsseldorf oder so. Und die sind alle wirklich Mittelfeld bis Keller.
Schon erschreckend.
Das ist schon krass. Und ich weiß auch nicht, vielleicht kann man jetzt mal auch den Saisonstart von Schalke bewerten. Das, denke ich, ist nach 3 Spielen vielleicht legitim mal. Ich finde, nach spielerisch hat sich da auf jeden Fall einiges getan im Sommer, aber wir müssen endlich anfangen, mal nach einer Führung weiter Fußball zu spielen. Und dann glaube ich auch, dass es Richtung oberes
Tabellendrittel.
Oberes Tabellendrittel gehen kann, weil man muss sich jetzt halt auch so langsam mal, jetzt, wenn die Spieltage, ja, 4 bis 8, denke ich, wären wichtig, weil dann nach dieser Zeit wird man dann sehen, wo die Reise hingeht, ne? Und wir müssen uns da oben irgendwie festbeißen. Man muss mal überlegen. Regensburg ist schon 5 Punkte entfernt. Ne? Und 5 Punkte in Liga 2 ist eine Welt.
Das stimmt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig jetzt. Ich bin der Meinung, dass wir uns jetzt aus den nächsten beiden Spielen, weil danach ist ja wieder Länderspielpause, hurra, wie immer über meinen Geburtstag, da, keine Ahnung, die spielen nie am Wochenende, wo ich Geburtstag habe, dementsprechend haben wir jetzt erst auswärts Regensburg, dann haben wir zu Hause Düsseldorf. Ich würde sagen, aus den beiden Spielen müssen wir wirklich 4 Punkte holen, damit die Stimmung gut bleibt und in der Länderspielpause nochmal gearbeitet werden kann, weil unter uns, also da wird halt keiner großartig irgendwo in irgendwelche Nationalmannschaften fahren. Da haben die alle Spieler nicht die Qualität.
Nee.
Dementsprechend sind die wahrscheinlich alle da. Machst du vielleicht nochmal ein kleines Trainingslager irgendwo, vielleicht Billerbeck oder so. Mal sehen, aber ich würde sagen, da muss wirklich jetzt die nächsten beiden Spiele nochmal wirklich was kommen, und wenn wir da mit 8 Punkten nach 5 Spieltagen in die Länderspielpause gehen, glaube ich, kann man da sagen, ja.
Absolut.
Kann man zufrieden mit sein.
Ja, und ja, du hast gerade angesprochen, wir haben wenig Spieler, die Nationalmannschaft spielen, aber wir hätten da zumindest welche, namentlich mal einen Kabak zum Beispiel, einen Harit oder so, die gerne mal Ausflüge zur Nationalmannschaft machen. Die aber jetzt für uns nicht mehr spielen, weil die haben ja diese komischen Punkteprämien und so, und das wird uns einfach nur Verlust bringen, und die wollen wir ja noch immer verkaufen, denn bis zum 15. September müssen wir, also bekannt ist nicht, wie hoch dieser zweistellige Millionenbetrag sein muss, aber bis zu diesem Tag müssen wir ein bisschen Geld erwirtschaften, damit wir uns nicht 6 Punkte abgezogen werden, und bei aktuellem Stand hätten wir dann minus 2 Punkte und wären Tabellenletzter.
Sind halt wieder Schalke-Sachen, ne? Ich erinnere mich an die Mitgliederversammlung, wo Christina Rühl-Hamers gesagt hat, sie geht nach jetzigem Stand nicht davon aus, dass wir Punktabzug bekommen, sagen wir mal so, dann müssen wir jetzt langsam mal Geld erwirtschaften. Also die Transferphase endet halt am 31.8., das sind jetzt noch gute 2 Wochen, und ich bin sehr, sehr gespannt, wer da noch ist. Wer nämlich jetzt erstmal weg ist, ist Bentaleb, aber bezüglich dieses Erwirtschaftens bringt uns das gar nichts, weil der Vertrag ist halt ausgelaufen, dementsprechend kriegen wir halt auch gar kein Geld für den. Der wechselt jetzt nach ablösefrei zum FC Genua in die italienische Liga. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, dass der nicht mehr im Verein ist, wirklich. Also,
dass er sich nicht noch eine 6. Suspendierung
abholt. Ja, wirklich. Also, der hat halt mehr Suspendierung als Schalke letzte Saison Siege. Das ist halt schon erschreckend, muss man mal wirklich sagen.
Das ist schon krass, ja.
Hat halt nur Unruhe gebracht. Ich glaube, ist ein richtig talentierter Fußballer. Das glaube ich wirklich. Aber der hat halt nie sein Potenzial entfalten können. Der ist nie glücklich auf Start. Hat nie gut gepasst zwischen Schalke und Bentaleb. Das muss man auf auch jeden mal so klar sagen.
Das stimmt. Ja, aber irgendwie müssen wir halt jetzt noch Geld irgendwie ranschaffen. Ich habe es am Anfang ja noch verstanden, als Schröder gesagt hat, ja, die meisten größeren Teams, vor allem die Erstligateams, für die diese Spieler eigentlich in Frage kommen sollten, Harit, Kabak, Nastasic, Mascarell sind für mich eigentlich durchschnittliche Erstligaspieler, wenn sie auf Top-Niveau spielen. Da wurde ja gesagt, ja, die sind noch nicht in den Transferplanungen, vor allem in England fangen die ja später an zu arbeiten. Aber jetzt haben wir halt auch überall die ersten Ligen angefangen und teilweise stehen die Kader halt schon alle. Bis auf, passieren wieder so Megatransfers, wie da von Messi zu PSG, der einfach mal rüber wechselt, aber was die Kader Scheiß, stehen. Wirklich? Ja, wirklich. Die Kader stehen halt und ich sehe nicht, dass wir noch alle von denen verkauft bekommen. Also dieses Ding da von Nastasic, wir haben vor 3-4 Wochen haben wir mal gesagt, ja, das ist auf der Zielgeraden, ist noch nichts passiert.
Bis dahin. Das steht also immer noch nicht fest, ne?
Und die müssen halt allein wegen dem Gehalt erstmal runter und wir brauchen einfach Geld, weil die 6 Punkte brechen uns aufstiegstechnisch das Genick.
Ja, auf jeden Fall. Also sollten wir in irgendeiner Weise den Aufstieg anpeilen, mit 6 Punkten Abzug kannst du in Liga 2 also nichts machen. Da 6 Punkte tun in Liga 2 ganz, ganz weh. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt letzte Saison war, ich glaube vorletzte Saison war es. Da waren zwischenzeitlich zwischen dem Tabellen 16. und dem Tabellen 3. am 30. Spieltag 7 Punkte oder so. Also 6 Punkte können einen riesen Unterschied, können einen Unterschied von 5, 6, 7, 8 Plätzen ausmachen in der zweiten Liga. Und das ist sehr, sehr unangenehm.
Und ich sag mal so, wenn es echt dazu kommen sollte, also was da dann auch auf den Rängen los sein wird, was die Fans werden laut werden bei sowas, weil es kann nicht sein, dass auf der Mitgliederversammlung was versprochen wird, weil es war ja echt eine Art Versprechen.
Ja, natürlich.
Was nicht gehalten wird. Also man soll bitte ehrlich sein mit den Mitgliedern. Also bei dem Schuldenstand kann kein Verein, kein Unternehmen sich so schönreden, wie wir es eigentlich getan haben. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich halte Schröder für einen absolut kompetenten Mann, was der für Transfers bis jetzt schon getätigt hat. Also zugangstechnisch auf jeden Fall. Und ich meine auch der Deal mit Hertha, die 8 Millionen für Serdar, war auch dem Umständen entsprechend gut. Denke ich doch, dass wir das, glaube ich, hoffentlich hinkriegen werden.
Ich muss sagen, ich zweifle ehrlich gesagt noch, aber ich hoffe natürlich, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Da halten wir euch natürlich ebenfalls auf dem Laufenden. So, jetzt genug mit der Vergangenheit. Es geht jetzt ab in die Zukunft. Nächsten Samstag 13:30 Uhr, auswärts im tiefsten Bayern beim Tabellenführer. Hätte ich auch nicht gesagt, dass ich das vor dem Spieler sage, beim Tabellenführer vom SSV Jahn Regensburg. Felix, was sagst du? Wie geht das aus?
Ja, dadurch, dass halt, die haben jetzt einfach in 3 Spielen 8 Buden oder 9 Buden gemacht. 8 Buden, boah, also ich sehe mittlerweile nicht mehr, dass wir ein Spiel zu 0 spielen, so wie wir aktuell es machen. Ich glaube, wir wären gut daran bedacht, wenn wir da echt selbstbewusst auftreten, die Jahren gar nicht zum Zug kommen lassen. Ob das funktionieren wird, keine Ahnung. Ich tippe jetzt einfach mal frei raus, dass es ein Unentschieden wird. Mal wieder ein 1-1, hätte ich gesagt. Oder komm, nee, 2-2. 2-2. Wir verspielen diesmal eine 2-0-Führung. Let's go.
Ja, ich bin auch bei einem Unentschieden, muss ich sagen. Aber da die Regensburger Abwehr wirklich gut steht und wir jetzt auch nicht fürs, wer weiß, wie viele Tore schießen, bisher bekannt sind, sage ich, das wird ein ganz, ganz furchtbares Spiel. Und das Spiel geht 0-0 aus. Unentschieden, aua. 0-0 in Regensburg aua. An einem Samstagmittag.
Mit Nieselregen, bitte.
Mit Nieselregen, bitte. Genau. Genau, so ein richtig öder Zweitliga-Kick.
Den Chat an alle mitgereisten Schalke-Fans.
Genau. Genau. Dürfen ja wieder 5%.
Ja. Ja.
Aber mal gucken, was. Ich lasse mich aber gerne überraschen. Theoretisch hätte ich ja vorher vor der Saison gesagt, gegen Regensburg easy, aber naja. Sagen wir mal so, die Saison läuft nicht so, dass ich das mal so eben sagen kann. Also.
Das stimmt auf jeden Fall.
Ja. In diesem Sinne sind wir so langsam durch für heute mit dem, was wir so heute zu bequatschen hatten. Abonniert uns gerne auf Instagram, Schalke die Nordkurve und ich ist da die Seite des Begehrens. Und wir freuen uns auf die nächste Woche, nächste Folge. Dann nach unserem Auswärtsspiel bei Regensburg. Mal sehen, ob es da viel zu berichten gibt, auch natürlich über die neuesten Transfers und was sonst so noch in der Liga passiert, halten wir euch auf dem Laufenden. Bis dahin, macht es gut, bleibt sportlich und wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis dahin, Glück auf und ciao, ciao.
Genau, ciao, ciao, Glück auf.